Verehrte liebe Schwestern, Frau Oberin, liebe Schwestern und Brüder, wir hatten eigentlich das Lied O du Lamm Gottes vorgesehen gehabt auf unserem Laufzettel, aber hier passt eben alles zusammen, dass das schon im Voraus gesungen wird, denn am heutigen Sonntag, wo die Welt sich nochmal austoben muss, bevor sie dann so ein bisschen widerwillig Passionszeit feiert, ist für uns der Beginn der Leidensgedenkzeit Jesu. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie Bibeln dabei haben, aufzuschlagen, Johannes 19, das soll heute unser Text sein, der Blick soll vorausgehen auf das Lamm Gottes, das auf Golgatha das Heil vollbracht hat. Johannes 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Johannes 19, 19, das muss man sich merken wie Johannes 3, 16, nicht? Leicht zu merken. Das war natürlich eine Provokation. Wie man sagen würde, der Kaiser von Dings da. Der König von Dullesbach. Und wenn Sie sich ein wenig auskennen in der Apostelgeschichte, aufschlagen, Apostelgeschichte 26, da sagt der Apostel Paulus deutlich, Apostelgeschichte 26, bei einer Bibelstunde ist immer gut, wenn man eine Bibel dabei hat. Bei seiner Verantwortung vor Agrippa und Festus sagt Paulus, zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel tun, jetzt heißt nicht einfach gegen Jesus, sondern gegen den Namen Jesus von Nazareth. Der Name, der Begriff war anstößig. Denn Nazareth, das war hinten drummen, schwäbisch sagt. Wenn manche Journalisten heute etwas negativ über unseren ehemaligen Kanzler sprechen wollen, sagen sie, der Abgeordnete von Oggersheim. Da ist auch nicht klar, wer es ist, aber ist abwertend. Und als Napoleon besiegt war, der Herrscher Europas, hat man in Europa sich angewöhnt zu sprechen vom kleinen Korsen. Vorher hätte es keiner gesagt, aber gell? Der kleine Korse. Und als Carter nicht mehr Präsident war, hat man gesagt, der Peanutpflanzer aus den Südstaaten. Und vom Präsident Truman hat man nachher, wenn Sie wissen überhaupt noch, wann der Truman war, nicht? Also nach Roosevelt, hat man gesagt, der Krawattenhändler aus dem Mittleren Westen. Wenn man über jemand negativ sprechen will, erwähnt man so seine ganz niedere Herkunft. Was will denn der schon? Und so war Nazareth der Inbegriff des Verachtenswerten. Die großen Handelsstraßen gingen an Nazareth vorbei. Sie dürfen nicht sagen, wenn Sie jetzt in Israel waren, ja, aber wir waren Nazareth, das ist eine Großstadt. Damals gingen die Handelsstraßen an Nazareth vorbei. Dazu hin lag es im verachteten Galiläa der Heiden. Im ganzen Alten Testament ist Nazareth nicht erwähnt. Kein Wunder hat der Nathanael gesagt, was kann denn schon Besonderes aus Nazareth kommen? Was soll da Gutes kommen? Und es war ja auch kritisch, zynisch lächelnd gedacht, als die Magd in des hohen Priesters Palast gesagt hat, der war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wenn Konrad Eisler hier wäre, würde er seine schöne Geschichte, die er schon mehrfach erzählt hat, auch auf Nazareth anwenden. Die Fabel, da saß ein Mensch schluchzend am Wegesrand. Er hat geheult, die Tränen sind geströmt. Ist ein Engel zu ihm gekommen, hat die Hand auf seine Schulter gelegt und hat gesagt, Was ist denn los? Kann man dir nicht helfen? Da hat der Mann gesagt, mir kann man nicht helfen. Ach, für alles gibt's eine Hilfe. Ist dein Geld verloren gegangen, hast Not in der Familie. Ach, der gesagt, ist viel, viel schlimmer. Ja, komm, sag's doch, was ist denn? Ja, ich komme von Nazareth. Da hat der Engel gesagt, da kann ich dir auch nicht helfen. Wer aus Nazareth kam, hatte schon in seiner Jugend einen Knick in der Karriere. Ein Minuspunkt in seiner Biografie. Schlimmer als wenn jemand aus Württemberg kommt. Ah doch, wir haben ja den 30. Geburtstag im letzten Jahr von Philipp Friedrich Hiller gefeiert. Und er schreibt in seiner Lebensbeschreibung, man traute mir nichts Rechtes zu, weil ich einfacher Dorfpfarrer und dazu hin noch Schwabe war. Also, was kann aus Württemberg noch Gutes kommen? Warum haben eigentlich die ersten Christen nicht pausenlos korrigiert? Nein, nicht Jesus von Nazareth, Jesus in Bethlehem geboren, wie vom Propheten Micha verheißen, du Bethlehem, du bist zwar die geringste in Juda, aber aus dir soll mir kommen der Herr. Nein, das mit Nazareth, das war bloß Zwischenstation, zufällig, weil in Jerusalem die Gegner dieses kleinen Jesus waren. Warum haben sie das nicht gemacht? Im Gegenteil, sie hatten offen gesprochen, Jesus von Nazareth. Gleich in der ersten Predigt, die Petrus gehalten hat, am Pfingsttag, und gesagt hat, ihr täuscht euch, diese Männer sind hier nicht betrunken, sondern Jesus hat seinen Geist ausgegossen, da sagt er, Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Den hat Gott erhöht und zu einem Herrn und Christus gemacht. Der Jesus von Nazareth. Und das war nicht ein Ausrutscher, sondern zwei Kapitel weiter, als berichtet wird von dem Gelähmten, der als Bettler vor der schönen Tür des Tempels sitzt. Apostelgeschichte 4 wird es berichtet. Sagt Petrus und Johannes, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir im Namen des Jesus von Nazareth, steh auf und wandle. Die sagen nicht im Namen des Messias, die sagen nicht im Namen des in Bethlehem geborenen Davidspross, im Namen des Jesus von Nazareth. Jawohl, der ist verachtet, zugegeben, aber Gott hat etwas aus ihm gemacht. Als ich über das nachdachte, Jesus von Nazareth, der Nazarener, habe ich mir überlegt, vielleicht sollten wir, wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, jetzt vielleicht auch aus Anlass von Pro Christ, viel öfter vom Nazarener reden. Mein Leben hat seinen Halt bekommen beim Nazarener. Wenn wir sagen, beim Herrn Jesus, dann sagen die, wie bitte, kommt er nicht mit Jesus? Wenn wir sagen, beim Nazarener würden sie sagen, was hast du gerade gesagt, was ist das? Er weiß, das ist der Sohn Gottes, der in Nazareth aufgewachsen ist, gell? Na, haben die uns gefragt, na, können wir ausholen, lang viel sprechen, nicht? Und wir predigen nicht unverlangt. Wir sollten viel öfter mal mit diesem ungewöhnlichen Begriff, nicht Jesus Christus, sondern Nazarener kommen. Die ersten Christen haben das betont. Im Namen des Jesus von Nazareth, im Namen des Nazareners, steh auf. Und dann kommt es ja dazu, dass Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geführt werden. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 11, ich lese ihn gerade, Apostelgeschichte 4, sie werden vor den Hohen Rat geführt, da sitzen die hohen Priester und das jüdische Parlament, religiöses und politisches Parlament. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an einem kranken Menschen, wenn wir verhört werden, durch wen ist er denn gesund geworden? So sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen des Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Und es ist etwas zufällig so, dass der Petrus nochmal von dem Nazarener gesprochen hat, von dem Jesus von Nazareth. Sondern er macht weiter, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, den Gott zum Eckstein gemacht hat. Jesus ist verachtet. Ich muss euch nicht schimpfen, dass ihr verächtlich über Jesus denkt. Normal, der kommt aus Nazareth. Aber wichtig ist, was Gott aus ihm gemacht hat. Wie schon im Alten Testament angekündigt, dieser verachtete Steinklotz, über dem die Fachleute sagen, mit dem ist nichts anzufangen, kann ich wegschmeißen, den hat Gott zu einem Eckstein gemacht. Und dann geht's weiter. Apostelgeschichte 4. In keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Und wir ergänzen meist als allein der Name Jesus. Nein, er spricht vom Nazarener. Im Namen des Jesus von Nazareth. Es gibt keinen anderen Namen, durch den Menschen gerettet werden, als Jesus von Nazareth. Der Verachtete, den Gott erhöht hat. Was sollen wir uns der Herkunft Jesu aus Nazareth schämen? Warum soll sie uns genierlich sein? Die ersten Christen, denen war es nicht peinlich, sondern sie haben alle Glocken im Hinterkopf läuten gehört. Das war ja so dein Wesen von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was arm, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst. Hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Mit einem greisen Abraham, mit einer Hanna, die in den Augen ihrer Konkurrentin Peninna eine Null war, kinderlos, unbestellter Garten, ein Saul, der aus dem kleinsten Geschlecht Israels kam, dazu aus einer unbedeutenden Familie, vom Herrn berufen, gesalbt, David von den Schafhirten weg, nachdem der Eliab, der Abinadab, groß von Gestalt. Nein, das kleine Büble, an dessen Kleider noch der Ziegenkot ist, den hat Gott berufen. Die Hanna hat's jubelnd bekannt, Gott erhöht die Niedrigen. Da tut Gott seine Wunder. Und die Maria aus Nazareth, die stammt ja aus Nazareth. Der Engel des Herrn, Lukas 1, ward gesandt zu einer jungen Frau nach Nazareth. Nazareth war nicht die Vaterstadt Jesus, sondern die Mutterstadt. Diese Maria hat bekannt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Ja, das stimmt. Mi kleines Mädle aus Nazareth. In diesen Tagen wird aus Anlass von Pro Christ wieder gesungen werden, oft das Lied, Gott fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Ja. An dem Jesus Nazarenus wird's deutlich, er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Im Gegenteil. An Erniedrigten, Zukunftslosen will Gott erweisen, was er will. Was er kann. Vor einigen Wochen war Predigtext 1. Korinther 1, wo es heißt, was schwach ist, hat Gott erwählt, auf dass er zu Schanden mache, das, was in unserer Welt als stark gilt. Und er hat die Unweisen erwählt, die auf die Seite gestellten, die Verachteten. Ich habe große Predigtvorbereitungen zu diesem Text, dass unsere Gemeinden ja eben armselig sind und bloß die Mittelschicht erreichen und bloß so wenig. Da spricht doch der Paulus von dem schwachen Jesus, von der schwachen Maria, von dem Jesus von Nazareth und dann auch in der Folge von der Gemeinde Jesu, aber zuerst von dem, was schwach ist, das hat Gott erwählt, damit er es zu Schanden mache, was sich stark gebärdet. Es kann für uns ein Trost sein, eine Ermutigung, dass keiner von uns festgelegt ist durch seinen Dialekt, durch seine Geburt, durch seine Familie, durch seine, wir meint, armseligen Gaben. Lass doch andere über uns lächeln. Wichtig ist, dass wir Gott zutrauen, was Martin Luther einmal einem Freund geschrieben hat, der verzweifelt war. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun wolle. Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun würde. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Ich kann Gott zutrauen, dass er durch mich eine große Tat tun kann. Vielleicht nicht das, was ich mir wünsche und erhoffe. Da führt uns Gott besondere Wege und wir sollten nicht unseren Dickkopf durchsetzen, aber er will an Schwachen erweisen, was er kann, allein er, der große Gott. Ich habe vorher von Philipp Friedrich Hiller gesprochen, von diesem kleinen Dorfpfarrer auf der Ostalb, dem die Sprache genommen war, das hat er sich auch nicht gewünscht. Und hat auch sich gefragt, aus meinem Leben, das ist was noch Bruch. Ich kann nicht mal mehr Hauskreise halten, häusliche Erbauungsstunden. Ich werde nicht verstanden. Gab keine so wunderbaren Mikrofone. Und dann hat Gott aus ihm den Lobsänger in der deutschen Sprache gemacht, auf den tiefsten Stufen. Ich auch auf der tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Lobsänger des Herrn Jesus, Gott erhöht, erniedrigt, und so ist bei dem Nazarener auch gewesen. Und jetzt wollen wir, weil es zum Thema passt, singen vom Lied 172. 172, für mich gingst du nach Golgatha, die drei Strophen, für mich hast du das Kreuz getragen. 172. Also was als Provokation gedacht war, als lächerlich machen Jesu, der Mann von Nazareth, der Nazarener, das haben die ersten Christen bewusst übernommen als Ehrentitel Jesu. Ja, der Jesus von Nazareth, den ihr verachtet, den hat Gott zu einem Herrn und Christus gemacht. Es geht ja bis hinein in einzelne Berichte des Neuen Testaments. Das Auftreten Jesu in seiner Mutterstadt Nazareth, Lukas 4 geschildert. Da schreibt der Lukas, damals ist doch schon deutlich geworden, dass Jesus nicht bloß der Nazarener war, nicht bloß das Büble aus der Zimmermannsgasse, sondern als Prophet war. Als ihn die Leute von Nazareth ausgestoßen hatten, hat Jesus gesagt, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterhaus, geht wie bei Mose, wo er selbst aus Israel verstoßen war, wo seine Landsleute gesagt haben, hat dich Gott als Aufseher über uns gesetzt, als selbst Miriam und Aaron gegen ihn waren, Jeremia ausgestoßen von den Leuten von Anatot. Die ersten Christen gesagt, ja, Nazarener, Jesus von Nazareth, da ist klar geworden, dass er in die große Reihe der Propheten gehört, ja, noch viel mehr, dass er der große von Mose angekündigte Prophet ist. Ein Prophet nach mir wird kommen. Den sollt ihr hören. Aber es gab noch einen anderen Grund, als dass sie gesagt haben, das ist das Wesen Gottes, das er Niedrige erhöht. Deshalb sprechen wir vom Nazarener Jesus. Gab noch einen anderen Grund. Und da haben uns vor allem die frommen Rabbinen Israels dazu geholfen, dass wir es verstehen. Im Hebräischen bedeutet ein Wort, das oft auftaucht, Spross, Zweig, Wurzelstock, Schößling, Netzer. Nun, die Hebräer denken immer dran, wo ist ein ähnlicher Wortklang auch, wo ist eine verborgene Verbindung? Ah, der in Nazareth aufgewachsene, das ist doch der Netzer, der Spross, von dem im Alten Testament immer erzählt wird. Darf Sie bitten, wenn Sie die Bibel dabei haben, Jesaja 11 aufzuschlagen, die große Stelle, die wir oft in der Passionszeit hören, Jesaja 11. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. 11, Vers 1. Weihnachtslied. Das Röslein, das ich meine, von dem Jesaja sagt, ist natürlich nicht das Röslein gemeint, wie von sah ein Knab ein Röslein stehen. So ursprünglich hat es geheißen, das Reislein, das ich meine, davon Jesaja sagt. Es ist einfach verballhornt worden, so schön das Lied ist, die Melodie mindestens. Aber wir sollten immer von dem Reis, von dem Spross, von dem Schössling sprechen, von dem Jesaja spricht, Jesaja 11. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, auf diesem Netzer, auf diesem Nazarethmann, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Machen Sie einen großen Sprung. Lukas 4. Dem Herrn Jesus wird die Rolle aus dem Jesaja gereicht. Und er schlägt nicht auf, was aufgeschlagen ist, sondern er dreht die Rolle, bis er bei Jesaja 61 ist, wo geschrieben steht, auf mir ruht der Geist des Herrn. Verstehen Sie, war der Anspruch. Ich bin der, von dem Jesaja 11 gesprochen ist. So armselig ich aussehe, werdet nachher sagen, das ist der Zimmermannssohn, der hat seine Brüder und Schwestern bei uns. Die kennen wir doch, wie sie da hinten über die Fensterscheibe eingeschmissen haben und so. Verstehen Sie, ganz normal, das sind Nachbarskinder. Was will denn der besonders sein? Auf mir ruht der Geist der Stärke und der Weisheit und des Verstandes, des Planes Gottes. Die ganze Fülle des Gottesgeistes ist mir anvertraut, mir dem kleinen Schössling, dem Reis, dem Netzer, das aufgeht aus dem Stamm Isais. Im Jahr 45, ich habe das noch sehr bewusst mitgemacht, 14-jährig, als in all unseren württembergischen Dörfern Panzersperren gebaut wurden gegen die anrückenden französischen oder amerikanischen Panzer, da hat es oft nicht mehr gereicht, weil der Vormarsch der feindlichen Armee zu schnell ging. Ich habe es dann erlebt an der Uracher Steige, an der Neufener Steige, an der Beurener Steige, dass der Volkssturm die schönen Chausseebäume, die junge Leute wissen schon gar nicht mehr, was Chausseebäume sind, gell, Bäume am Straßenrand, gekappt haben, so auf 1 Meter Höhe, damit man schnell mal, und haben die umgefallenen Bäume auf die Straße gekippt und verkeilt sozusagen zwischen den zwei Baumstämmen, damit die Panzer nicht so schnell vorkommen. Die hatten keine Ahnung gehabt, was ein amerikanischer Panzer leistet. Die hat sie einfach auf die Seite geschoben. Aber das war nichts Wunder, dass die auf die Seite geschoben wurden. So ein Jahr später, im Frühjahr, sind aus all den Baumstümpfen, die so radikal und gemein abgestorben war, abgeschnitten waren, Schösslinge gewachsen. In einer unheimlichen Lebenskraft aus den Baumstümpfen. Zarte, aber emporsprießende Schösslinge. Das Bild habe ich immer vor mir, wenn es hier heißt, es wird ein Reis hervorgehen aus diesem gefällten, scheinenden Stamm des Königshauses David. Mit dem scheint es aus zu sein. Und jetzt wird ein zarter Spross, ein Schössling, ein Reis emporwachsen. Schiller hat mal gesagt, ein neues Leben. Die Christen haben das lange nicht begriffen, dass das schon in dem Begriff Nazarener, der Nazäer, drinsteckt. Ich habe einst in Bethel studiert bei dem hochverehrten Professor Gerhard Friedrich, der das Kittelsche Wörterbuch von uns herausgegeben hat. Und als wir an die Stelle kamen, Matthäus 2, wie Josef das Kind und seine Mutter nahm und sie zogen nach Nazareth, auf das erfüllt würde das Wort, er soll Nazoräer heißen, hat der sehr gelehrte, liebe Professor Dietrich gesagt, wahrscheinlich ist damit gemeint, dass Jesus ein Nazireer sein sollte, wie im Richterbuch etwa vom Simson erzählt wird. Er war ein Gottgeweihter, ein Nazireer. Wein und starkes Getränk sollte er nicht trinken. Und wir haben fröhlich mitgeschrieben und haben es auch noch geglaubt. Dabei, wenn wir die Bibel gekannt hätten, hätten wir protestieren müssen. Jesus hat doch Wein getrunken. Der Vorwurf seiner Zeitgenossen war der Johannes, der isst und trinkt nicht, aber Jesus ist ein Fresser und Weinsäufer. Der hat sogar gewusst, wenn man frischen Wein in alte Schläuche tut, was dann passiert. Er kannte sich mit dem Wein aus. Hochzeit von Kana. Beim Abendmahl hat er nicht gesagt, aber bloß unvergorener Traubensaft, das war Wein, gell? Nein, das ist die falsche Linie. Hat mit dem Nazireer überhaupt nichts zu tun. Aber die Rabbinen haben uns gesagt, du, da ist doch der Punkt mit dem Nazäer, auf den wir hoffen. In Israel, im frommen Israel, ist das sogar der Fachterminus für den Messias gewesen. Auf der einen Seite scheint er zu sein ein unansehnlicher Schössling, ein Spross, aber in ihm ist der Plan Gottes, auf ihm ruht der Geist Gottes. In dem großen Kapitel Jesaja 53, wo vom allerverachtetsten und unwertesten gesprochen wird, ja, wenn Sie es dabei haben, schlagen Sie auf Jesaja 53, Vers 2, er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Aber nachher heißt Vers 10 und 11, durch ihn wird der Plan Gottes weitergehen. Durch dieses Reis, durch diesen Sprössling, durch diesen Nazäer. Verstehen Sie, warum die ersten Christen gehabt haben, wir wollen noch viel lieber als von Bethlehem sprechen wir von Nazareth. Damit dauernd Rippenstoß gegeben wird. Das ist doch schon von seinem Heimatort aus, in dem er aufgewachsen ist, der, mit dem Gott ganz große Pläne hat. Ihr könnt lachen über Jesus, solange ihr wollt. Ihr könnt spotten, wie der Pilatus spotten wollte. Ihr könnt denken, ihr könnt ihn auslöschen. Gott hat mit dem ganz große Pläne vor, mit dem Nazarener. Herrlich, Pilatus, dass du schon ans Kreuz schreibst. Er kommt von Nazareth. Er ist der Nazäer, der Spross, der wunderhaft Gottes Plan zur Erfüllung bringt. Hat immer wieder schon mal das gegeben in Israel, das wunderhaft der Stab Aarons ausgeschlagen ist, da als gefragt war, ob der Aaron überhaupt eine Bedeutung hat. Wunder wie damals, als der Gefangengelegte, von seinen Brüdern Verstoßene, in der Sklaverei ins Gefängnis gelegte Josef bekennt: Gott hat mich wachsen lassen im Lande des Elends. Gott hat das gemacht. Es war ein Wunder, dass da etwas gewachsen ist. Es wird wahr, was der Prophet Jesaja geschaut hat über dem von Gott sogar im Gericht verworfenen Israel: Wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht, verdirb es nicht, es ist ein Segen drin. Ich will Jakobs Nachkommen wachsen lassen. Damals, als der Hiskia sagt, mein Reich ist ja bloß noch wie ein Häuschen im Gurkenfeld, wie ein Weinberghäusle, das ist alles, was übrig geblieben ist, hat Gott ihm ausrichten lassen, was errettet ist vom Haus Juda, wird von neuem Wurzel schlagen und Frucht tragen. Also immer wieder dieses Wachsen, dieses Unerklärliche. Gott will etwas, wo keinerlei Hoffnung war, dass noch etwas herauskommt, wachsen lassen, neu Frucht bringen lassen. Und wenn Sie jetzt vollends die Offenbarung nehmen, wie oft da von der Wurzel David die Rede ist. Apostel Paulus sagt im großen Kapitel, wenn er über Israel spricht, es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isais, und auf ihn werden die Heiden hoffen. Was lernen wir daraus? Vielleicht haben Sie jetzt nicht alles mitgekriegt. Wenn schon Jesus der leicht verletzliche Spross war, der aber gewachsen ist, dann kommt auch bei uns, die wir doch seine Leute sein wollen, nicht viel drauf an, wie uns andere Leute einschätzen. Aber das zu wachsen kommt. Von dem Nazarener hat es geheißen, als er da in seiner Mutter- oder Vaterstadt Nazareth war, er nahm zu. Nicht bloß sein Alter, das nehmen wir alle. Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Je älter ich werde, denke ich, das habe ich früher nicht begriffen, dass auch 70-Jährige noch einen Anstoß, schwäbisch gesagt, einen Sugar im Glauben brauchen. Wir können doch nicht einfach bloß sagen, jetzt habe ich das meiste erreicht und jetzt lassen wir es vollen Ahne Lepre, schwäbisch gesagt, bis zum Tod. Soll wachsen. Das Geheimnis des Wachstums, dass wir geistlich wachsen, ausreifen. Wie das alte Israel von Gott beinahe verstoßen. Ich will dafür sorgen, dass nochmal Wurzel schlägt und Frucht bringt. Gott will, dass Wachstum geschieht. Und Gott will, dass wir darauf achten, am Anfang wird es im Glaubensleben ein sehr verletzliches Pflänzchen sein. Wenn schon dieses Reis aus dem Stamm Isais verletzlich dasteht, denken Sie dran, unsere Straßenbauämter, an die neu gesetzten Pflanzen, machen so einen ganz geschützten Zaun um die neu gepflanzten Bäumchen, damit nicht die Rehe und alles Mögliche die anknabbern und verletzen. Ihr von der Bibelschule, ihr braucht noch einen Schutzraum. Da ist so viel, was euch verletzen könnte. Und denkt nicht, ach, jetzt werden wir aber arg behütet. Nein, wir brauchen im Glaubensleben einen Schutzraum. Wir können uns nicht alles genehmigen, wenn es zum Wachsen kommen soll, wenn keine Verletzung da sein soll. Auch das wollen wir lernen, scheinbar hoffnungslose Situationen sind für Gott keineswegs hoffnungslos. Er will genau dort zeigen, was er tun kann. Letzten Jahr durften wir nach Russland fahren, Schwarzmeergebiet. Da ist mir's groß geworden, dieser Pfarrer Eduard Wüst. Letzten Jahrhundert, vor 150 Jahren etwa, in Württemberg aus dem Pfarramt gedrängt. Sie haben alle Vorwürfe gemacht, er spiele mit den Kindern auf der Straße und lasse sich zu den Leuten einladen und esse mit den Leuten. Er würde nicht die richtige Distanz als Pfarrer halten. Aber sie haben einen Hass gehabt auf seine Verkündigung, die auf Erweckung zielte. Und sie haben ihn gehasst im Kirchenregiment, weil er Kontakt hielt mit dem Prediger Müller von den Methodisten in Winnenden. Es war alles Anlass dazu, um ihn aus der Kirche herauszuwerfen. Und da hat der Bürgermeister Hoffmann von Korntal einen Ruf bekommen von der Schwarzmeergemeinde, Neuhoffnungstal. Wir brauchen einen Pfarrer, kannst du uns keinen vermitteln? Der Hofmann hat gesagt, das ist gerade der Richtige für die Wüste. Und hat ihn nach Russland geschickt, 8 Wochen mühselige Reise. Zuerst waren viele Gruppen da, die gesagt haben, der ist uns viel zu fromm. Und dann hat Gott ihm geschenkt, diesem verachteten Eduard Wüst, aus seiner Stellung, aus seinem Amt gedrängt in Württemberg. Ein riesen Pressekrieg war damals entfacht mit Leserbriefen, gab es damals schon, 1843, 1844. Dass er Hausandachten einrichten konnte in Neuhoffnungstal, dass das übernommen wurde, Nachbargemeinden. Dass plötzlich christliche Sitte entstand, der hat die Stunde eingerichtet, die hat plötzlich Ableger bekommen bei den Russen und Ukrainern. Da sind die Stundisten entstanden unter den ehemals orthodoxen Russen und Ukrainern. Missionsfest entstanden in Neuhoffnungstal, hat übergeschwappt nach Rohrbach. Er hat keine 10 Jahre wirken können, dieser Eduard Wüst. Und Gott hat aus diesem Verachten etwas gemacht. Niemand lasse die Hoffnung fahren, dass Gott nicht durch ihn eine große Tat tun wolle. Johann Albrecht Bengel, große geistliche Vater unseres Landes, erzählt von seiner Jugendzeit. Er war als Schüler in Schorndorf. Ich wuchs heran so unbeachtet wie ein Blümlein aus der Mauer. Gell, so ein kleines Leberblümlein oder was das ist. So bin ich herangewachsen. Aber Gott hat Pläne mit ihm gehabt. Und alles Nachwirkungen des großen Netzer, des verachteten Mannes von Nazareth, aus dem Gott etwas gemacht hat. Und seine Leute, die zu ihm halten wollen, werden ähnliche Wunder erleben. Die scheinbare Hoffnungslosigkeit gehört zur Sache Jesu, weil Gott genau dann zeigen will, was er kann. Deshalb soll niemand sagen, ich kann nichts, mit mir ist nicht viel los. War immer die Erfahrung des Volkes Gottes, dass Gott dann Großes tun kann und tun will. Das, so heißt bei Jesaja, das wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. Da will Gott seinen ganzen Stolz hineinlegen und zeigen, was er kann. Bei einem ausgestoßenen Mose, bei einem alt gewordenen Abraham, beim Volk Israel, das ausgesehen hat, wie wenn es auf dem absteigenden Ast wäre, aber Gott hat diesen absteigenden Ast zum aufsteigenden Stamm gemacht. Gideon, Hiskia, David. Aber das Verlässlichkeitssiegel hat dieses Programm Gottes, dass er die Niedrigen erhöht bekommen, in dem Nazarener Jesus. Das ist mein Wesen. Wir sollten deshalb auch noch etwas, was mir groß geworden ist, nicht unsere Vorstellungen von Erweckung, dass Tausende plötzlich für Jesus marschieren, zum Idealbild machen, was Gott tun kann. Sondern der Spross, da ist eins, ein anderes, das Gott erweckt, wachsen lässt, um seine Wunder zu tun. Und jetzt ist wichtig für uns, das habe ich mitgenommen als bald 70-Jähriger, Herr, lass es bei mir noch einmal zum Wachsen kommen. Dass nicht bloß von dem jungen Nazarener heißt, er nahm zu an alter Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen, und dass auch bei mir die Gnade Gottes im Verhältnis zu ihm groß, lebendig, stark wird und im Verhältnis zu Menschen. Ich darf mit Ihnen beten. Du großer Nazarener Jesus, du hast die Enge deiner Heimat gesprengt und hast ihr die Würde gegeben, dass an dieser Stadt deutlich wird, was dein Vater im Himmel tun kann. Auch mit uns, die wir zu dir, dem Nazarener, gehören wollen. Schaffe in uns neues Leben, dass wir uns stets zu dir erheben, wenn uns entfallen will der Mut. Lass uns teilhaben an dem Geist der Kraft und der Weisheit und der Stärke, den du hast und den du seit dem ersten Pfingsttag, du großer König von Nazareth, den Deinen geben willst. Berufe du uns neu, nimm uns alle Ängstlichkeit und lass uns froh werden, dass der Vater uns an dir sein Programm demonstriert hat. Aus der Enge in die Weite, aus der Tiefe in die Höhe führt der Heiland seine Leute, dass man deine Wunder sehe. Amen.